SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einem Mann, den eine Zeitung mal den Indiana Jones des ZDF genannt hat. Dirk Steffens moderiert die ZDF-Formate Terra X und Faszination Erde. Er ist Deutschlandbotschafter der Umweltorganisation WWF. Und er würde, was die Tierfilmerei von früher angeht, manche Dinge heute anders machen.
Da haben wir zum Beispiel mal über ein Projekt einen Bericht gemacht, den ich heute auf gar keinen Fall mehr machen würde, wie Leute daran gearbeitet haben, Tiger in Afrika anzusiedeln. Damals mit dem Argument, in Indien und Asien sind sie vom Aussterben bedroht, in Afrika sei noch Platz. Das hörte sich erstmal plausibel an. Aber wenn man die größeren ökologischen Zusammenhänge sieht, ist natürlich völliger Wahnsinn, so großes fremdes Tier zu verpflanzen. Das war damals zu unkritisch. Ich war noch zu fasziniert von dieser oberflächlich guten Idee. Das würde ich heute nie mehr machen.
Wird man ja auch als Tierfilmer dann instrumentalisiert, wenn man dann darüber berichtet.
Ne? So ist das. Und dafür braucht man halt ein bisschen Hintergrundwissen, um die Dinge dann auch richtig einordnen zu können.
Gab es auch mal Momente, wo du das vielleicht miterlebt hast, wo andere dann eben Grenzen überschritten haben, wo du vielleicht auf Tricksereien aufmerksam wurdest?
Na klar, wenn ich mir Filme genau angucke, dann sehe ich das natürlich oft. Ich habe gesehen, wie Tierfilmer auf den Philippinen Igel, das ist ein sehr, sehr großer Adler. Monkey Eating Eagle heißt der, der jagt manchmal kleine Affen, wo Affen an Bäumen befestigt wurden, um dann die Jagd des Adlers als Nahaufnahme drehen zu können und so. Sowas gibt es alles. Also wie überall auf der Welt gibt es gute und auch ein ganz paar schlechte. Und ja, die schlechten gibt es auch bei den Tierfilmern. Wäre ja doof, das zu verleugnen.
Wie bist du damit umgegangen? In solchen Situationen kann man darauf aufmerksam machen?
Klar kann man das, wenn man in dem Moment dabei ist. Meistens sehe ich das ja auch nur in den Filmen nachher. Oder bei einer berühmten Unterwasserszene, wo man sieht, wie so ein Hai unten aus dem Sand kommt und nach einer Beute schnappt. Und wenn man das Bild mal anhält und da genau reinguckt, sieht man, dass das Beutetier an so einer Angelsehne, an so einer fast durchsichtigen Angelsehne, direkt vor der Kamera vorbeigezogen wird, damit man dann wirklich auch ins Maul dieses Hais gucken kann. Solche Sachen darf man nicht machen, aber ich befürchte, dass sie in der Abgeschiedenheit des Naturfilms doch immer mal wieder vorkommen. Und wir müssen da versuchen, einen Selbstreinigungsprozess als Naturfilm zu haben. Und wenn wir das mitkriegen, müssen wir die halt ächten, die Leute, die das machen.
Was ist denn so das Häufigste, was vorkommt, dass abgerichtete Tiere als Wilde verkauft werden?
Das könnte ich mir vorstellen. Also ich arbeite selber bei Terex auch öfter mal mit Tieren, die abgerichtet sind, nur wir sagen es dann. Also dann sage ich, guck mal hier, das ist der Adler von dem sowieso und jetzt gucken wir mal, wie der jagt. Das Interessante ist, man befürchtet als Naturfilmer mal irgendwie, wenn man sagen würde, es ist ein abgerichtetes Tier, wäre es nicht mehr so faszinierend. Aber ich habe festgestellt, das stimmt gar nicht. Und die Zuschauer fühlen sich auch viel ernster genommen und die fühlen sich halt nicht verarscht, wenn man ihnen sagt, was Sache ist.
Warum gab es denn dann die große Verarsche letztendlich auch im Tierfilm?
Naja, es hat natürlich viel mit Selbstinszenierung zu tun. Leute, die vor der Kamera sich als Helden inszenieren, als die harten Typen, die in der Wildnis irgendwie jedes wilde Tier beherrschen und so. Und ich glaube, man kann auch jetzt erst, also ich genieße das auch immer sehr, versagen zu dürfen vor der Kamera und stelle mal fest, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch am liebsten mögen. Wenn ich mal wieder sage, ach, kann ich nicht, weiß ich nicht, traue ich mich nicht, das finde ich ja nicht viel besser, als wenn ich da als Tarzan durch die Gegend laufen würde.
Kostet vielleicht dann aber auch einen gewissen Mut, den es früher dort in diesem Bereich nicht gegeben hat.
Ja, das ist interessant. Wenn man vor einer Kamera steht, hat man immer unwillkürlich, ich glaube, es geht den meisten Menschen so, das Gefühl, man müsste jetzt irgendwie was ganz Großartiges tun. Und den Mut aufzubringen, auch vor einer Kamera eben durchschnittlich oder auch unterdurchschnittlich zu sein, das ist viel mutiger, als dann einen Kopfsprung von der Klippe zu machen.
Im Fernsehexperimentprojekt Hühnerhof versuchte er sich als Ökobauer. Aus Vietnam berichtete er über das brutale Geschäft mit den Bären. Und aktuell ist er mit einer Naturserie auf Tournee inklusive Sinfonieorchester und Chor. Dirk Steffens war in dieser Woche Leute-Gast von Nicole Köster und erzählte auch darüber, wie er sich mal bei einem Vulkandreh schwer verletzt hatte.
Das war jetzt gar nicht so exotisch. Das war auf Santorin in Griechenland. Das ist ja auch ein großer Vulkan. Und der ist vor einigen tausend Jahren mal ausgebrochen und hat einen riesen Tsunami im Mittelmeer ausgelöst. Und ich erzählte das gerade so und seilte mich also die Steilwand ab. Und dann hat mir ein Felsbrocken den Kopf zertrümmert. Das war nah dran. Und seither bin ich jetzt auch ein großer Fan von plastischer Chirurgie, weil ich der sozusagen mein Gesicht verdanke und weil ich auf der Station, auf der ich gelegen habe damals und operiert wurde, eben viele Menschen gesehen habe, die ohne plastische Chirurgie keine lebenswerte Zukunft mehr hätten. Also da habe ich zum Beispiel, man macht ja so schnell mal so einen Witz über Schönheitschirurgie und so, ne? Aber da, wo sie eben nach Unfällen und nach Krankheiten arbeitet, ist sie eine super tolle Disziplin. Hut ab.
Aber du sprichst auch jetzt über diese extremen Momente sehr cool und abgeklärt. Und in diesen Situationen war es ja eben sicherlich auch sehr wackelig, dass man fast den Boden unter den Füßen verliert. Dieses Empfinden ist nicht mehr da?
Nee, das war nur so im Krankenhaus. Also ich habe ja wirklich den Boden unter den Füßen verloren. Ich war ja erstmal bewusstlos und dann ein paar Tage nicht transportfähig und so. Es gab dann, als ich nach Deutschland geflogen wurde und die ersten OPs kamen, da gab es so eine Phase, dass ich dachte, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Wie soll denn mein Leben jetzt weitergehen? Aber das ging zum Glück schnell vorbei.
Du musst ein großes Selbstbewusstsein in dir tragen.
Nee, im Gegenteil. Also ich glaube, ich bin im Prinzip eher ängstlich und schüchtern. Und das, was ich mache, ist vielleicht auch so eine Form, damit umzugehen. Also ich orientiere mich immer sehr an Fakten und an Sachargumenten. Und bevor ich mich zum Beispiel irgendeinen Berg runterstürze mit einem Fallschirm, würde ich immer erstmal genau abchecken, wie sind die Chancen, wie ist der Wind, was sagt der Experte, haben wir einen Wissenschaftler dabei, wie viele Unfälle passieren da. Nur wenn ich der Meinung bin, das ist sicher, dann mache ich's.
Ja, ist da für dich vielleicht die Naturwissenschaft auch ein gutes Medium, mit den eigenen Ängsten sich zu konfrontieren?
Das finde ich, ist ja die Naturwissenschaft sowieso fast immer und überall. Egal, ob wir jetzt mit unseren Ängsten dealen oder ob wir mit Depressionen oder mit hysterischer Freude dealen. All das hat ja mit Natur und Biologie zu tun. Wir sind ja eben keine geistigen Geschöpfe, sondern wir sind biologische Geschöpfe. Wir sind Tiere plus Geist. Aber wir sollten diese Biologien uns viel ernster nehmen, egal bei welcher Debatte.
Was hast du da vielleicht über dich selbst auch zuletzt entdeckt, was du über dich noch gar nicht wusstest?
Naja, ich bin zum Beispiel kein religiöser Mensch. Und wenn man über Dinge wie den Tod nachdenkt, ist Biologie und Naturwissenschaft, finde ich, sehr tröstlich. Also wir sind alle aus Sternstaub gemacht und es geht nie ein Atom verloren. Und alle Lebewesen gehen auf ein einziges Lebewesen zurück in der Evolution. Wir sind alle miteinander verwandt. Übrigens, du bist auch zur Hälfte eine Banane, rein genetisch betrachtet jetzt. Wie wir alle ja übrigens. Und ich finde solche Gedanken aus der Naturwissenschaft auch sehr tröstlich, dass das Leben zum Beispiel eine große Einheit ist und wir nicht so alleine dastehen. Das ist für mich alles so groß und faszinierend, da brauche ich da gar keine Religion mehr, so zum Beispiel. Also da hilft mir Naturwissenschaft auch sogar bei diesen eher metaphysischen Bereichen.
Die Aufmachermeldung am Mittwoch: Kim Bae-ji, der nordkoreanische große Führer beim noch etwas größeren Führer aus China. Umso schöner für uns, dass an diesem Vormittag Rüdiger Frank bei uns war, Professor für Ostasien an der Universität in Wien und ausgewiesener Nordkorea-Experte.
Also im Nachhinein fallen einem viele Erklärungen ein. Überraschend war es trotzdem, nach über 6 Jahren im Amt von Kim Jong-un das erste Mal Treffen mit dem großen Bruder in China. Das ist schon eine wichtige Sache.
Ist Kim freiwillig mit diesem Sonderzug nach Peking gefahren oder ist er nach Peking zitiert worden?
Nein, also die Chinesen haben gar keine Möglichkeit, ihn irgendwohin zu zitieren. Nordkorea ist komplett eigenständig und hat das auch immer wieder deutlich gemacht, gerade gegenüber China. Ganz freiwillig war es sicher trotzdem nicht. Ich glaube, es sind die Ereignisse gewesen, die ihn da halb geschoben und halb dahin gezogen haben. Also es war eher, er ist quasi ein Opfer der Umstände, aber sicher keiner, der da nach China gehen musste.
Die diplomatische Floskel danach lautete folgendermaßen: Es gab freimütige und freundschaftliche Gespräche. Das ist in der Diplomatensprache ein Synonym dafür, dass es heftig zur Sache gegangen ist.
Kann ich mir gut vorstellen. Andererseits ist in den offiziellen chinesischen Medienberichten oder Staatsberichten auch immer wieder diese alte, unverbrüchliche Freundschaft betont worden zwischen China und Nordkorea. Quasi ein Hinweis auf die Waffenbrüderschaft im Koreakrieg gegen die Amerikaner. Das war früher schon die Formel, unter der man sich zusammengesetzt hat und ist es jetzt auch wieder.
Apropos USA, wie groß ist der Anteil von Donald Trump, dass es zu diesem Treffen in Peking gekommen ist?
Donald Trump ist ein wirklicher Segen für die Menschheit, nicht ganz freiwillig. Und in dem Fall kann man ihm tatsächlich, Ironie off, zubilligen, dass er dafür gesorgt hat, dass China und Nordkorea trotz der großen Differenzen, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben, letztlich zusammengefunden haben, sicherlich gemeinsam katalysiert durch eine Sorge davor, was die Amerikaner wohl anstellen könnten, und man sucht da nach Einigkeit.
Sie haben gerade gesagt, Kim ist keiner, der sich zitieren lässt, und Nordkorea ist ein eigenständiges Land. Gleichwohl, allein wenn man sich die Landkarte anguckt, China ist deutlich größer, deutlich bedeutender als Nordkorea. Mit anderen Worten, um das alte Schröder-Bild zu nehmen, klar ist, wer Koch ist und wer Kellner.
Naja, deswegen haben die Nordkoreaner ja unter anderem ihre Atomwaffen entwickelt, um sozusagen dem Koch ein bisschen mehr Abstand gebieten zu können. Das ist ja im Westen ist man immer sehr egozentrisch aufgebaut und denkt, die machen alles nur, weil sie uns beeindrucken wollen. Das stimmt schon ein Stück weit. Aber die Atomwaffen sind sicher genauso gut, soweit gedacht, China auf Abstand zu halten wie auch die USA.
Was die Atomwaffen angeht, da lief jetzt auch die Meldung über die Agenturen, Kim sei unter Umständen bereit, auf seine Atomwaffen zu verzichten. Wie interpretieren Sie das?
Ja, unter Umständen, nicht? Also das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Er weiß, das ist das Einzige, was ihn im Augenblick mal am Leben erhält, außenpolitisch. Das ist der einzige Grund, warum man ihn ernst nimmt, warum es diese diversen Varianten von Gipfeltreffen jetzt geben wird und Ähnliches. Er wird die Latte einfach so hochhängen, dass die Amerikaner da gar nicht werden drüber springen können, außer sich selbst zu verletzen.
Unterwegs in Nordkorea, so heißt das Buch, das Rüdiger Frank geschrieben hat, über seine vielen Reisen nach Nordkorea. Zuletzt war er vor einem Jahr dort zum allerersten Mal, Anfang der 90er Jahre, als er in Pyongyang ein Semester Koreanisch studiert hat. Entsprechend groß die Veränderung im letzten real existierenden stalinistischen Paradies.
Stellen Sie sich vor, als ich 91 da war, habe ich versucht, ein Eis zu kaufen auf der Straße mit D-Mark und mit Dollar. Es ging nicht. Ja. Das war wertloses Papier. Heute reißen die Ihnen das aus der Hand. Also allein die Tatsache, dass Geld wieder eine Rolle spielt in Nordkorea, das hat derartig viele Veränderungen in der Gesellschaft nach sich gezogen. Eine viel offenere Politik auch der Führung gegenüber Märkten und Ähnlichem. Also ist wirklich eine fast schon phänomenale Veränderung, die sich da vollzogen.
Ist auch die Freiheit der Menschen größer geworden?
Nein, die Freiheit der Menschen kann ja gar nicht größer werden in einem System, das nach wie vor das Gleiche ist, mit einer dominanten Ideologie, die kein nichts anderes neben sich zulässt, mit einer Einparteienherrschaft, die letztlich auch dafür steht, dass letztlich eine Familie herrscht. Von Freiheit wie bei uns im Westen kann nicht ansatzweise die Rede sein, aber die Leute finden ihre Nischen und innerhalb derer operieren sie dann.
Ist die Versorgungslage im Land besser geworden, auch vor dem Hintergrund, dass es ja offenbar in früheren Jahren Hungersnöte gegeben hat mit schrecklichen Folgen?
Die Versorgungslage ist deutlich besser geworden, sowohl mit Grundnahrungsmitteln als auch mit höherwertigen Konsumgütern. Mitte der 90er hatten wir das Problem, dass es eine Art de facto Ölembargo gab, als die Russen nämlich von jetzt auf gleich verlangt haben, dass Nordkorea in Weltmarktpreisen in harter Währung für das Öl bezahlt, das sie vorher zu sehr günstigen politischen Konditionen bekommen haben. Das konnten sie nicht leisten und damit hatte die Landwirtschaft keine Grundstoffe mehr für Düngemittel, keinen Treibstoff mehr und damit ist die Nahrungsmittelproduktion zusammengebrochen. Besteht die Gefahr, dass wir das jetzt nochmal wiederholen im Übrigen.
Warum?
Ja, wenn die Amerikaner sich tatsächlich durchsetzen sollten, mit ihren Wünschen an China die Öllieferungen fast komplett einzustellen, hätten wir de facto genau das gleiche Problem. Denn Nordkorea hat nach wie vor kein eigenes Öl, braucht es aber als Grundstoff für seine Landwirtschaft.
Und das würde wiederum die Menschen treffen und nicht die herrschende Clique?
Ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass man die Menschen so lange piesackt, bis sie sozusagen von sich aus einen nordkoreanischen Frühling starten und mit den Heugammeln in der Hand dann nach Pyongyang ziehen und die Führung zum Teufel jagen, so jedenfalls die, wie ich finde, etwas naive Vorstellung einiger Leute in Washington.
Glauben Sie, dass es irgendwann in einem absehbaren Zeitraum, wenn Sie es ansprechen, die Möglichkeit gibt, dass das Volk beschließt, dass es genug ist mit dieser Führung?
Ja, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit. Es sieht zurzeit überhaupt nicht danach aus. Aber ganz ehrlich, hätten Sie mich im September 89 gefragt, ob sowas in der DDR denkbar ist, hätte ich mich auch an den Kopf gefasst. Und ein Jahr später gab es das Land nicht mehr. Also das hat mich sehr bescheiden gemacht, was meine Fähigkeit für Zukunftsvoraussagen angeht. Also es ist schon alles denkbar, aber es schaut wirklich nicht so aus im Augenblick.
Wenn es denn irgendwann in der Zukunft eine richtige Rebellion geben sollte, von wem wird die ausgehen?
Im Augenblick würde man, wenn, dann eher davon ausgehen, dass die Oberschicht versucht, eine Veränderung herbeizuführen, einfach weil die Menschen an der Basis noch viel zu schlecht organisiert sind. Es gibt ja nicht wie in der DDR die Kirchen, die so ein bisschen als Nukleus des Widerstandes fungiert haben. Das gibt es in Nordkorea alles nicht. Es kann aber genauso gut so sein, dass es wie in China läuft, dass wir also eine graduelle Veränderung des Systems haben, wo alle mehr oder weniger mitspielen, weil sie alle davon profitieren. Also der Kollaps ist nicht das einzige Szenario.
SWR1, Leute der Woche an diesem Ostersonntag, jetzt mit Nicole Köster und mit zwei Journalistinnen, die ein Buch gemacht haben darüber, was Frauen jenseits der 50 bewegt und beflügelt. Christiane Hastrich und Barbara Luke, beide 52, haben mit Frauen darüber gesprochen, was hinter ihnen liegt und was noch kommen soll. Und Christiane Hastrich erzählte, wie sie selbst den Auszug ihrer Tochter erlebt hat.
Tatsächlich ist es so, dass ich auch immer dazu geneigt habe, alles so zu beeinflussen und zu sagen, ah, das ist gut für dich und das könntest du tun, und nicht diese Freiheit wirklich den Kindern gegeben habe, oder speziell jetzt in dem Falle Katrin, ihren Weg ganz alleine zu gehen, weil ich immer dachte, ich wüsste es besser oder ich könnte da unterstützen. Das wollte die aber nicht. Die wollte ihr Ding machen, ganz alleine. Und heute weiß ich das auch, dass das für sie ganz wichtig war und dass man nur dann Lehren annehmen kann, wenn man innerlich dazu bereit ist.
Aber es gibt natürlich auch das berühmte Hotel Mama, und das nimmt in den vergangenen Jahren einfach zu. Aber nicht nur unbedingt aus dem Grund, dass man sagt, die Jugendlichen wären jetzt faul und wollen nicht raus. Es hat auch finanzielle Gründe. Frau Luke, haben Sie auch solche Mütter, haben Sie solche Eltern getroffen?
Ja, da kenne ich ganz viele in München, wo wir beide leben. Da sind die Mieten bekanntermaßen extrem hoch und die Leute können sich das einfach nicht leisten. Und dann bleiben die Kinder da, oft bis sie 23 sind. Ich halte davon gar nichts, wenn es irgendwie anders zu stemmen ist. Weil ich glaube, ein Kind macht nirgendwann in seinem Leben einen größeren Sprung, als wenn es auszieht von zu Hause und in das eigene Leben startet.
Aber gerade wenn die finanzielle Situation so schwierig ist, welche Alternativen gibt es da?
Man kann jobben.
Man muss halt klein anfangen. Also meine Tochter ist nach Hamburg gezogen und ich habe, wie gesagt, auch 3 Kinder, die alle bedient werden möchten in dieser Hinsicht. Und sie jobbt ganz viel neben ihres Studiums und hat ein kleines Mini-WG-Zimmer und ist damit total glücklich.
Welche Erfahrungen haben Sie jetzt in den vielen Gesprächen gemacht? Welcher Fehler wird dann vielleicht gerade auch oft in Sachen Abschied nehmen gemacht?
Also bei Paaren ist es, glaube ich, ist der größte Fehler, dass Paare sich über die Jahre vergessen als Paar, wenn sie die Kinder großziehen. Die verlieren sich aus dem Blick, plötzlich sind die Kinder weg und da sitzt ein Paar, und das haben wir oft beobachtet, die nichts mehr mit sich anfangen
können. Ja, die haben sich auch früher nie die Zeit genommen, sich selber umeinander zu kümmern, mal einen fixen Tag zu nehmen, zu sagen, heute gehen wir essen, jeden Dienstag, oder irgendwie ein Ritual einzuführen, rechtzeitig für die Beziehung, und nicht nur Familienrituale. Die sind natürlich auch wichtig, klar, aber man muss immer daran denken, dass man ja auch in erster Linie am Anfang zumindest ein Paar war und dann erst eine Familie wurde.
Ist das mit ein Grund, warum viele Mütter eben auch oft so klammern dann und auch leiden, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind?
Ja, manche sind auch einfach unglücklich, haben wir festgestellt. Da sind die Ehen eben nicht mehr so toll, die Beziehungen drohen zu zerbrechen, und das Einzige, was aufrecht hält, ist dieser Rahmen, dieser Familienrahmen und auch die Verantwortung, die beide Elternteile gegenüber dem Kind haben.
Ist ja auch oft ein Argument, wir bleiben wegen der Kinder zusammen.
Ja, schwierig, haben wir gelernt. Das ist eine Zeit lang vielleicht gut, aber irgendwann platzt diese Idee.
Also wir haben das ja anders gelebt. Wir haben uns getrennt. Und ich muss sagen, ich weiß das noch ganz genau, dass bei uns wieder das Glück und der Frohsinn und die langen Küchenabende wieder zurückgekehrt sind. Man braucht ja auch erstmal diesen Mut, ne, zu sagen, so, ich mache das jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich einfach mal alleine bleibe eine Weile. Dann ist das so.
Ja, Barbara, aber ich muss sagen, ich bin getrennt worden. Ich hätte freiwillig die Beziehung vielleicht nicht aufgegeben, weil ich wollte wegen der Familie, wegen der Kinder, auch wegen der Tradition zusammenbleiben. Und ich bin schon durch ein sehr tiefes Tal geschritten. Das war ganz schön schwierig, sich selbst zu finden und wieder Mut aufzubringen. Das ist nicht leicht.
Das Schönste an uns sind wir. Das ist der fast philosophische Titel eines Buchs, das die beiden Journalistinnen Christiane Hastrich und Barbara Luke über Frauen jenseits der 50 geschrieben haben. Sie haben versucht rauszubekommen, wie das ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, warum gerade dann viele Ehen scheitern und wie sich Sexualität verändert.
Wir haben festgestellt, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Also unglaublich, wie viele Frauen uns erzählt haben, wie tolle Orgasmen sie auf einmal jetzt im Alter haben. Die ganze Zeit über wussten sie gar nicht, dass sie so gut kommen können. Das war für uns jetzt auch eine neue Erkenntnis, das auch so ganz plakativ und offen zu hören von ganz vielen Frauen tatsächlich.
Wobei das jetzt sehr positiv klingt. Wir hatten da eben das Beispiel von einer Hörerin, die sagte, naja, gerade in der Menopause, die Ehe kriselt und die Anziehung ist einfach nicht gegeben. Also da kommen erstmal anscheinend sehr viele Probleme.
Also diese Beispiele gibt es natürlich auch. Ich kenne selber auch Ehen, und die aber auch in einem guten Sinne vielleicht noch funktionieren, die sich sehr freundschaftlich umgewandelt haben und wo es einfach keine körperlichen Aktivitäten mehr gibt. Die haben sich den Sex einfach abgewöhnt.
Genau.
Ja. Da gibt es aber auch die, die, glaube ich, auch sehr ehrlich sagen, ich brauche das auch nicht mehr. Da lese ich lieber ein gutes Buch am Strand, als dass ich mich da in die Kiste schmeiße.
Wenn das für beide Seiten in Ordnung ist.
Genau.
Wie verändert sich das denn körperlich? Sie haben da ja auch mit Ärzten und mit Sexualtherapeuten gesprochen. Wie verändert sich das bei Männern und Frauen körperlich? Ja.
Also die gute Nachricht ist, der Sex für Frauen ab 50 ist besser denn je, wenn sie ihn denn haben wollen. Die haben Orgasmen, von denen sie vorher noch nie was geahnt haben. Für Männer ist die Nachricht schlechter, weil es gibt über ein Drittel aller Männer ab Mitte 40 kämpfen mit Erektionsstörungen. Das ist eben auch so eine Tabuzone. Ich glaube, Männer gucken da nicht so ehrlich drauf wie Frauen vielleicht. Aber das ist ein Riesenthema.
Gab es denn eine Erklärung, warum der Sex für die Frauen dann gerade so gut ist?
Weil sie, glaube ich, freier werden und eher sagen, was sie wollen, was ihnen gefällt und das mehr genießen. Da ist es nicht mehr so wichtig, dass man vielleicht nicht attraktiv im Spiegel so doll aussieht, dass der Busen ein bisschen hängt. Das macht einfach gar nichts, weil man so ein inneres Erleben hat und einfach mehr Spaß einfach auch beim Sex hat.
Und die schlechte Nachricht für die Männer, inwiefern gibt es da eben Möglichkeiten, daran zu arbeiten?
Das war sehr lustig bei der Recherche. Da hat der Professor Halle gesagt, tatsächlich, der Stoffwechsel verlangsamt sich ja sehr stark im Alter, also gerade jetzt ab 50. Und die Männer, die zu ihm kämen, die könnt ihr ja nur dann dazu bewegen, mehr Sport zu treiben, weil er ihnen beibringt, dass dann der Stoffwechsel besser funktioniert und sie dann eher wieder auch im Bett tatsächlich ihren Mann stehen können.
Wie hat denn der Sex für Sie beide sich verändert ab 50?
Also wir tatsächlich haben festgestellt, also ich kann für mich nur sprechen, dass wir uns auch mal zum Sex verabreden zum Beispiel, dass das echt ein Thema ist und damit ist es auch einfach viel freier geworden. Das ist nicht mehr, dass man das Gefühl hat, ha, finde ich jetzt eine Nische, die Kinder sind zu Hause, merkt das irgendeiner? Nö, warum sollten wir uns da irgendwie anstellen? Wenn wir Lust darauf haben, dann haben wir Lust.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Lux? Sie leben mit einer Frau zusammen.
Ja, ich glaube, für mich sind da einfach sämtliche Tabuzonen auch gebrochen. Ich finde, es ist auch nichts mehr peinlich. So ab 50 ist einfach irgendwie alles egal geworden. Und wenn das Gefühl da ist und wenn die Liebe stimmt, dann stimmt auch alles Weitere. Und das ist so eine Harmonie geworden. Man beäugt sich auch nicht mehr so kritisch. Das ist auch irgendwie okay, wenn einer mal nicht möchte oder wenn die Stimmung gerade nicht so ist. Oder?
Mhm. Ja, also was wir interessanterweise auch rausgefunden haben, ist, dass ganz viele Frauen zum Beispiel Sexspielzeug benutzen oder auch zu Hause haben. Wir haben da ganz viel gelernt bei der Recherche.
Wo
wir
also ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, sie hat den besten Sex, hat sie mit sich selber.
SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Ostersonntag und mit einer Lebensgeschichte, die so abenteuerlich ist, dass Hollywood sie abgelehnt hätte. Jack Barsky ist der vermutlich letzte KGB-Spion in den USA. Die Russen hatten ihn, da hieß er noch Albrecht Dittrich, Anfang der 70er Jahre in der DDR angeworben. Sie haben ihn dann als Spion in die USA geschickt. Da war er allerdings nur mäßig erfolgreich. Das Ende vom Lied. Ende der 80er Jahre steigt Barsky beim KGB aus und Ende der 90er wird er enttarnt.
Da gab es einen Mann, der im KGB-Archiv gearbeitet hat für viele Jahre und der hatte irgendwie eine Wut, ich weiß nicht warum, der hatte eine Wut auf die kommunistische Partei und hat sich langsam aber sicher eine Unmenge von Daten mit Hand abgeschrieben und ist dann an den britischen Geheimdienst angetreten und hat da zwei Koffer voll Notizen mitgebracht. Und in den zwei Koffern, da waren auch ein paar Zettel drin, das ist der Jack Barsky, USA illegal.
Ja.
Und dieser Name ist natürlich nicht so weit verbreitet und es hat ihn nicht lange gebraucht, mich zu finden. Und dann haben sie mich 4 Jahre lang untersucht.
Da haben sie aber nichts von mitgekriegt. Die haben das Nachbarhaus angemietet. Okay. Die haben ihren Müll durchsucht.
Genau.
Sie haben nichts geahnt, nichts gemerkt, nichts gespürt.
Nee, weil ich da nicht mehr aufgepasst habe. Ich habe ja schon, zu der Zeit hatte ich schon total vergessen, dass ich mal Spion war. Ich war ein normaler Bürger. Ich bin zur Arbeit gegangen, hab meine Familie ernährt, wir sind ins Urlaub gefahren, war alles normal. Ja, Spion, was? Das gab's ja nicht mehr.
Dann gab es eine fingierte Autokontrolle.
Ja.
Und da stieg einer ein. Und dann war klar für Sie, die ganze Geschichte ist jetzt aufgeflogen und kaputt.
Ja, und das innerhalb 1-2 Sekunden ist es eben so gewesen, als ob der Staudamm, hinter dem ich meine Vergangenheit versteckt hatte, gebrochen ist.
Ja.
Und das war natürlich eine große Überraschung. Gott sei Dank war mein Herz in gutem Zustande. Sowas könnte ein Herz zum Herzinfarkt führen.
Wie war Ihre spontane Befürchtung? Jetzt ist alles aus, ich bin aufgeflogen und ich lande, was kein schönes Szenario für Sie gewesen wäre, in einem amerikanischen Knast?
Im Knast und mit keiner Aussicht, da rausgeholt zu werden, weil ja die Russen wussten, dass ich tot war. Und ich hab sie ja verraten und die DDR existierte immer noch nicht. Ja. So, ich im Knast, meine Frau ausgebürgert, weil sie durch mich amerikanische Staatsbürgerin geworden ist und meine Kinder da irgendwie im Waisenhaus.
Furchtbar.
Ja.
Dann hat sich aber das für sie relativ zum Positiven gewendet, weil Joe Kelly, Special Agent damals, heute glaube ich einer ihrer besten Freunde.
Ja, der ist auch der Pate meines letzten Kindes.
Okay, weil der ihnen einen Deal vorgeschlagen hat. Wie sah der aus?
Der hat gesagt, wenn du alles ehrlich uns erzählst, was du weißt, dann können wir mal sehen, was wir machen können. Da war noch kein Versprechen. Aber ich wusste, das war für mich die einzige Chance, da durchzukommen.
Und Sie haben gesungen wie eine Lerche.
Ich habe so gesungen wie nie zuvor und nie wieder.
Was konnten Sie denn denen Aufschlussreiches mitteilen?
Wie der KGB Leute ausgebildet hat, angeworben hat, Methoden und auch den Code, den ich benutzt habe. Das war ziemlich wertvoll.
Angeklagt worden sind Sie nie?
Überhaupt nicht, ne.
Das Verfahren ist quasi nie eröffnet worden?
Nein, keine Minute im Gefängnis gelandet.
Richtig viel Glück gehabt, unterm Strich?
Sagenhaft.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem ehemaligen KGB-Spion Jack Barsky, der in den USA für die Russen spioniert und letztlich auch sein privates Leben verraten hat. Zum Beispiel seine frühere Ehefrau in der DDR. Die hatte viele Jahre keine Ahnung davon, dass er in Amerika längst eine Zweitfrau hatte plus gemeinsamem Kind.
Letzte Woche habe ich zum ersten Mal mit ihr gesprochen, seit vielen, vielen, vielen Jahren am Telefon. Und
wie war das Gespräch?
Das Gespräch, ich habe meistens zugehört.
Ja. Ja,
das ist verständlich.
Hat sie Ihnen Vorwürfe gemacht?
Unbedingt. Und die waren alle gerechtfertigt. Wenn wir in diesem Verhältnis von Schuld reden, dann ist 100% bei mir und 0% bei ihr.
Also diese Frau hat viel aushalten müssen.
Ja.
Die ging davon aus, sie sind verschollen. Dann irgendwie kam die Mitteilung des KGB, sie sind tot.
Genau. Und sie hat dann unseren Sohn allein aufgezogen und sich tatsächlich ihr ganzes Leben immer noch mal mehr gesehnt.
Dann hatten sie auch eine Mutter, die inzwischen verstorben ist,
ja,
die auch nicht wusste, was aus ihnen geworden ist, die, glaube ich, sogar im russischen Fernsehen mal nach ihnen hat suchen lassen, die Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um rauszukriegen, wo sie sind.
Meine Mutter wusste überhaupt nichts. Zu der Zeit, wo ich für den KGB gearbeitet habe, da gab es immer noch Briefe hin und her.
Ja.
Plötzlich kamen keine Briefe mehr und die Briefe, die sie schickte, kamen zurück. Empfänger unbekannt. Und jetzt hat die überhaupt keine Ahnung. Und weil die Legende war, dass ich da im Kosmodrom da in Kasachstan gearbeitet habe, da hat sie jetzt versucht, mich zu finden. Hat an Gorbatschow geschrieben, hat im russischen Fernsehen eine Suchmeldung aufgegeben und hat auch den ersten DDR-Kosmonauten angeschrieben. Alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und keine Antwort
bekommen. Aber sagen Sie, haben Sie sich denn nicht für sich überlegt, welche Möglichkeiten es für Sie aus den USA gegeben hätte, sowohl Ihrer Frau in der DDR als auch der eigenen Mutter irgendwie mitzuteilen, kundzutun, dass es sie noch gibt und dass es ihnen gut geht?
Ganz ehrlich gesagt, ich war zu feige. Mhm. Ich hatte davor Angst. Mhm. Ich hatte Angst, den Leuten zu begegnen, von denen ich geflohen bin, denen ich Leid getan habe. Die einzige, die mir da in die Quere gekommen ist, war meine Tochter Chelsea, die dann nochmal mein Leben verändert hat.
Inwiefern?
Inwiefern, weil sie mich gezwungen hat, zumindest mit meinen Söhnen Kontakt aufzunehmen. Die hat mir keine Wahl gelassen.
Okay. Wie war dann dieses Kontaktaufnehmen mit den beiden Söhnen in der DDR? Also der eine Sohn, Matthias, glaube ich, aus der Verbindung mit ihrer Frau. Und dann gab es noch den Sohn Günther.
Ja, der ist ein bisschen früher entstanden. Das war nicht geplant. Ja.
Ja.
Jedenfalls, als ich meiner Tochter dann gesagt habe, dass sie noch einen Halbbruder in Deutschland hat, da hat sie den gesucht, wie verrückt, und hat sie den endlich gefunden. Und dann plötzlich war er mal in den USA. Sie hat ihn eingeladen und da habe ich einen Telefonanruf bekommen und die hat gesagt, Matthias und ich sind hier im Restaurant, das war ungefähr 4 Kilometer weg, na, dann schau mal vorbei. Ich konnte meine eigene Feigheit dann nicht mehr zugeben. Dann bin ich eben hingegangen.
Eins gehört. SWR 1.